Ist er Sklave der Politik? Ist er noch Herr seiner Handlung oder ist er nur noch ferngesteuert, von Termin zu Termin hastend und sein Leben nicht mehr im Griff habend? Das frage ich Andreas Bausewein in der Fragestunde und er ist wieder mal da und ich freue mich. Schönen guten Tag, Herr Bausewein.
Guten Morgen, Herr Rose.
Sehr schön gesagt. Geht's Ihnen gut?
Oh ja, doch.
Ja. Sie strahlen ja immer so eine Ruhe aus, so eine Schwiegersohnruhe, die alle irgendwie beruhigt, auch mit ihrer Stimme und so weiter. Was ja auch manche wiederum aufregt, die dann sagen, der sollte endlich mal sagen, was er nun macht. Kandidiert er nun 2019 als Spitzenkandidat, als Ministerpräsidentkandidat oder will er OB bleiben? Weil beides geht ja nicht zusammen. Herr Tiefensee sagt allerdings, wieso, das geht schon zusammen. Also der muss jetzt klar sagen, dass er kandidiert als Ministerpräsidentkandidat 2019, aber 2018 kann er doch trotzdem noch mal UB werden. Was machen Sie nun damit?
Ich glaube, die Debatte, das war eine Unzeitdebatte. Wir haben derzeit andere Probleme in Thüringen, übrigens auch aus SPD, andere Probleme, als jetzt irgendeine Spitzenkandidatendebatte zu führen. Aber ich werde nächstes Jahr kandidieren als UB und ich werde den Bürgern von Erfurt vorher klar sagen, was sie zu erwarten haben. Also ich habe auch 2012 gesagt, ich stehe für eine komplette Wahlperiode zur Verfügung und das habe ich getan, werde ich tun und eine klare Aussage wird es auch nächstes Jahr geben. Also die Leute werden nicht die Katze im Sack kaufen.
Okay, aber ist es nicht auch üblich, dass ein Parteichef, sind Sie ja der Parteichef der Landespartei, Parteivorsitzender der Thüringer SPD, dass Sie auch dann Spitzenkandidat werden für die Landtagswahl? Ist das nicht folgerichtig und wenn Sie das nicht sein wollen, müssen Sie ja nicht Ihr Amt zurückgeben?
Es gibt kein Gesetz und keine Regelung, wo da steht, dass Parteivorsitzende immer automatisch gleichzeitig Spitzenkandidaten sein müssen. Das muss nicht so sein, muss man drüber reden. Ich bin der Meinung, dass die Person antreten sollte, die für die SPD die Chance hat, die meisten Stimmen zu ziehen.
Na, das sind Sie natürlich, ist ja klar.
Das sagen Sie.
Sagen auch Herr Tiefensee und das sagen auch einige, der ist bekannt, der ist irgendwie.
Keine Umfrage, die das belegt, auf jeden Fall. Was aber auch daran liegen könnte, dass noch keine gemacht wurde.
Ja, ja, klar. Trotzdem wird der Druck natürlich auf Sie wachsen. Also ich ist schon klar, dass Sie dem jetzt aus dem Weg gehen und uns Erfurtern und Erfurterinnen natürlich sagen, wenn ich 2018 wieder gewählt werde, dann mache ich die ganzen 5 Jahre voll. Aber wenn der Druck dann so groß wird, könnte jetzt ausschließen, dass Sie nach...
Der Druck war 2014 auch schon groß. Der Druck war 2014 relativ sehr, sehr groß und ich hätte, wenn ich gewollt hätte ich im Dezember 2014 Wirtschaftsminister und stellvertretender MP sein können. Aber ich wollte nicht, weil ich auch vorher gesagt habe, ich werde die Wahlperiode bis zum letzten Tag hier machen und eine klare Aussage wird es auch nächstes Jahr geben.
Wie weiterreichen, das ist in 2024 werden das, da werden sie aber dann sagen, kann man machen, oder?
Na, erstmal muss man die Wahl nächstes Jahr gewinnen.
Die 5%,
also ich meine, nichts ist ein Selbstläufer, ja. Die ersten Kandidaten bringen sich ja ins Spiel und da muss man sehen, wie das nächste Jahr ausgeht. Ich hoffe gut, ja, aber es gibt kein Naturgesetz, wo drin steht, Andreas Bausewein wird immer OB.
Zumal es jetzt eine ernstzunehmende Konkurrenz gibt, also nicht nur Marion Walsmann, wo jetzt klar wird, dass sie doch ihnen Paroli bieten kann. Es gibt auch eine Bürgerinitiative Mehrwertstadt Erfurt, die mit ganz unangenehmen Fragen für Sie aufwartet. Haben Sie jetzt Respekt vor dem Wahlkampf oder sagen Sie, ach, die werden mich wieder wählen, das Ding ist gelaufen?
Man muss immer Respekt vor dem Wahlkampf haben und auch Respekt vor den Mitbewerbern haben. Ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist Mitbewerber gegen Kandidaten zu unterschätzen. Und so gesehen bin ich gespannt auf das, was kommt in den nächsten Monaten. Also es wird, denke ich, ein spannender Wahlkampf werden und gehe davon aus, dass 7, 8, 9 Kandidaten da sein werden. Also es wird für kaum einen Bürger einen Grund geben, nicht wählen zu gehen, weil irgendjemand wird für jeden dabei sein.
Beim letzten Mal haben Sie ja im ersten Wahlgang schon die absolute Mehrheit geholt. Habe ich das richtig in Erinnerung? Mhm. Das war ja doch bei so vielen Kandidaten nicht zu erwarten.
Habe ich auch nicht erwartet damals. Mhm. Aber das es ist ja auch tagesformabhängig. Ja. Wie ist das Wetter am Sonntag und wie ist die Grundstimmung und vieles mehr.
Wirklich?
Aber meine Güte, warten wir, was noch passiert, wer noch aufstellt, wer alles noch kommt. Aber das stimmt schon, je mehr Kandidaten im Ring sind, desto unwahrscheinlicher, dass zum Schluss der erste Wahlgang reicht. Aber da gibt es halt einen zweiten. Und ansonsten hoffe ich auf einen fairen und anständigen Wahlkampf. Und dann sollen die Leute ihre besten Konzepte auf den Tisch legen und die Bürger sollen und müssen eine Entscheidung treffen.
Herr Bausewein, jetzt mal ein ganz wirklich unangenehmes Thema. Das ist schwierig und ich muss die Frage so klar stellen. Sie als Stadtoberhaupt einer Stadt, einer schönen Stadt, einer wunderschönen Landeshauptstadt und diese Stadt Erfurt scheint ja für das organisierte Verbrechen optimal zu sein. Das sagt das LKA, das sagt das BKA. Italienische Ermittler sprechen von der Erfurter Gruppe. Wir reden über die kalabrische Mafia Drangheta, die ja hier einige Immobilien hat und von hier aus, das haben ja Recherchen von Axel Hämmerling und Ludwig Kenzer gezeigt vom MDR, Ja. Sehr interessant, dass das Geld aus Erfurt quer durch Europa verteilt wird und die italienischen Behörden haben Erfurt im Visier. Das LKA und vor allem das BKA sagt, Erfurt ist ein Zentrum der organisierten Kriminalität. Also hier passieren wenig Verbrechen. Es ist ein ruhiges Rückzugsgebiet, so scheint das zu sein. Aber von hier aus wird Geld verteilt. Und nur selten wird die Frage nach den Geschäften dieser vermeintlich seriösen Geschäftsleute gestellt. Muss Ihnen das nicht Sorge machen, Herr Bausewein, dass wir sozusagen ein Zentrum einer Mafia-Organisation sind?
Also jetzt muss man das mal langsam beginnen aufzudröseln. Ne? Macht jegliche Kriminalität Sorge, das ist doch keine Frage. Das Gute ist erstmal, dass wir gesamt gesehen einer der sichersten deutschen Großstädte sind. Ne? Also es gibt wenig Städte in diesem Land, die sicherer sind, als das hier in Erfurt der Fall ist. Was die Frage der Mafia angeht, organisierte Kriminalität, naja, ich meine, die eben genannten Journalisten dürfen ja auch nicht mehr alles in der Öffentlichkeit.
Der MDR hat den Prozess
jetzt
gewonnen.
Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Man hört einiges, keine Frage. Mhm. Aber für die Bekämpfung von organisierter Kriminalität ist schlichtweg auch nicht eine Stadtverwaltung verantwortlich. Ja, da ist LKA verantwortlich, das BKA verantwortlich, da sind entsprechend die ganzen Polizeibehörden verantwortlich. Da muss man entsprechend gegen vorgehen, gar keine Frage.
Mhm. Aber Ihr Parteikollege sagt, 60 Milliarden Euro werden da umgesetzt. Das ist richtig viel Geld. Man muss dann genauer hinschauen. Die Ermittlungsbehörden unterstützen das auch zum Thema machen, denn nichts scheut ja, oder es scheint ja die Mafia die Öffentlichkeit zu scheuen.
Aber das ist doch alles bestimmt ein Thema. Da muss man auch gegen vorgehen. Aber die Frage ist doch, auf welche Ebene kann da agieren? Mhm. Ich meine, die Stadtverwaltung Erfurt mit dem Stadtordnungsdienst, ja, darf ja nicht mal in den fahrenden Verkehr eingreifen. Ja, wir dürfen ja nur Knöllchen verteilen, wenn das Auto steht. Ich will nur sagen, wir sind nicht diejenigen, die Polizeiaufgaben übernehmen. Dafür gibt es die Polizei.
Und das
die
ist klar.
Es gibt bestimmt, im Punkto Mafia gibt es bestimmt ein paar Sachen, wo man mal schauen muss, auch aus deutscher Sicht, was haben die Italiener gemacht die letzten 20, 30 Jahre. Und da ist es ja wirklich gelungen, große Fortschritte zu machen und die Mafia doch in vielen Bereichen auch auszuheben. Eine Sache fällt mir ein, Sie können zum Beispiel nicht mit ein paar hunderttausend Euro ankommen und können irgendwas kaufen, da müssen Sie nachweisen, wo das Geld herkommt. Ja, das ist bei uns meines Wissens noch nicht der Fall.
So, Sie kennen den Sparkassen-Skandal, also den Skandal, der jetzt auch wieder hochgekocht ist über Kleinstkredite. Dann komme ich zur armenischen Mafia, die ja jetzt auch in Erfurt Fuß zu fassen scheint. Da gibt es neueste Recherchen und auch das LKA ermittelt dazu, dass die Sparkassen mit drin hängen in Kleinstkrediten. Das muss sie doch eigentlich beunruhigen. Da geht es nicht nur um das Image der Stadt, das geht ja um grundsätzliche auch moralische Fragen. Wollen wir das? Soll Erfurt Zentrum der armenischen und der
kalabrischen Mafia sein? Natürlich nicht, Herr Rose. Mhm. Wollen wir nicht. Wir wollen überhaupt kein Zentrum sein von irgendwelchen kriminellen Vereinigungen.
Ne? Okay.
Aber da muss man natürlich mal sagen, wer kann an dieser Stelle was machen? Das LKA, die Ermittlungsbehörden des Landes sind da entsprechend unterwegs. Das BKA ist unterwegs. Da muss man auch mal schauen, an welcher Stelle müssen gegebenenfalls Gesetze verschärft werden. Aber das ist alles keine Sachen, die eine Stadt machen kann. Ne? Das ist Bundesrecht und Landesrecht. Und so wie ich das LKA kenne, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass sie der Sache nur zuschauen. Also die sind ja schon unterwegs und versuchen bestimmte Dinge auszuheben. Aber ich will das Thema nicht kleinreden und nicht wegreden. Ja? Aber es ist letztendlich eine Sache, wir haben keine Polizei in Erfurt. Ja? Also wir haben eine Polizei, aber die ist nicht der Stadtverwaltung unterstellt, ja? Sondern wir haben Stadtordnungsdienst und das Bürgeramt. Die sind für solche Dinge schlichtweg nicht zuständig.
Mhm. Aber es beunruhigt Sie und Sie haben das auf dem Schirm und Sie können natürlich auch mit Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten, auch die Verwaltung und können Zuarbeit machen, Hinweise geben und auch Nachfragen stellen?
Wir arbeiten in allen Bereichen mit den Ermittlungsbehörden des Freistaates zusammen. Da geht es übrigens nicht nur um organisierte Kriminalität.
Mhm. Herr Bausewein, wir haben uns auf der Straße umgehört. Wenn ich Sie mal bitten würde, die Kopfhörer aufzusetzen, dass Sie das hören können. Wir haben auf der Straße Menschen gefragt, was Sie eigentlich fragen würden. Los geht's.
Stellen Sie sich vor, Herr Bausewein steht vor Ihnen. Würden Sie ihm gern eine Frage stellen?
Ja, eine wesentliche Frage ist vielleicht, was mit der Begegnungszone ist. Das wird seit Jahren jetzt schon nicht mehr durchgesetzt. Es ist eher im Wackeln.
Hallo Herr Bausewein. Mich als Erfurter Bürger würde interessieren, warum es in den Straßenbahnen keine Klimaanlagen gibt, wie es mittlerweile in fast jedem öffentlichen Verkehrsmittel der Fall ist.
Besteht die Chance, dass noch mehr Freiflächen zur kulturellen Nutzung in Erfurt geschaffen werden?
In Erfurt soll ja eine verkehrsberuhigte bzw. Fußgängerzone geschaffen werden, seit Jahren. Es wäre doch so einfach, Schilder aufzustellen für wenig Geld, Spielstraße, Schrittgeschwindigkeit, 5 km/h, was weiß ich, aber immer noch ist 30 km/h.
Inwieweit wirkt sich die Einführung der Gefahrenzone am Anger wirklich positiv auf das Aggressionspotenzial in der Stadt aus? Oder wie weit werden einfach nur sinnlos mehr Bürger in der Stadt kontrolliert?
Und mir ist aufgefallen, dass viele Leute einfach diese Schilder nicht wahrnehmen und eben währenddessen ich mein Fahrrad schiebe, Menschen in der Fußgängerzone Fahrrad fahren. Und das ist natürlich immer ein bisschen ungerecht. Und wenn man da irgendwie mal was ändern könnte, ja, dass das offensichtlicher wird, wann dann die Fußgängerzone anfängt und wann die aufhört, dem Anger, das wäre schon eine große Hilfe. Danke.
Was kann man gegen die ganzen Laster in der Pergamentergasse tun?
Wie sieht das Konzept für die Kulturförderung der Stadt Erfurt aus?
Ja, dann kann ich Sie nur so fragen, wieso ist es möglich, dass in Erfurt angeblich die meisten Immobilien an die Mafia verkauft werden? Das kommt einem doch ziemlich schlimm vor.
Neben den kritischen Fragen wurde auch Lob ausgesprochen.
Eine positive Anmerkung, die Öffnung am ehemaligen Haus der DSF, dass die Durchfahrt durch die Innenstadt etwas flüssiger und besser funktioniert.
Ich kann sehr lobend erwähnen, zum Grimmer Brückenfest waren jetzt endlich die Bänke auch zugänglich hinter der Grimmer Brücke, alles was neu ist. Und ich finde sehr schön, dass sie auch die Bäume da stehen lassen haben, wo jetzt gebaut wird.
Zum Schluss noch ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer.
Ende.
Das war eine Umfrage, die wir letzte Woche auf der Straße gemacht haben. Herr Bausewein, gehen wir es mal durch. Begegnungszone, da hat man relativ wenig jetzt davon. Ist es seit der Spangenberg nicht mehr in Amt und Würden, ist kein Thema mehr? Oder wird es die Begegnungszone im weiteren Verlauf, wird die weiter ausgebaut?
Die wird weiter ausgebaut. Ich meine, wir sind dabei, die Parkautomaten umzurüsten, was ein relativ großer Aufwand ist. Und was ein ganz entscheidender Teil auch sein wird, Bau von Parkhäusern. Ne? Das ist natürlich, wir müssen eben auch die Möglichkeit, die Autofahrer müssen die Möglichkeit haben, eben auch dann am Rand der Altstadt zu parken, um dann eben weiterlaufen zu können. Das greift ineinander, aber wir lassen das Thema nicht fallen, wir setzen es weiter um. Vielleicht auch eben spielt ein bisschen mit rein, weil eben auch die Frage kam nach den Spielstraßen und warum man nicht einfach nur ein paar Schilder aufstellt. Also ganz einfach ist es nicht, weil natürlich auch in der Innenstadt glücklicherweise Menschen wohnen. Ne? Und wir haben in den letzten Jahren alles versucht, um den Durchgangsverkehr durch die Innenstadt zu unterbinden, um die Innenstadt wirklich für den Durchgangsverkehr dicht zu machen. Spielstraßen haben sie große Schwierigkeiten, danach Parkflächen auszuweisen. Also das ist ja auch, die Leute, die da wohnen, müssen auch irgendwie die Möglichkeit haben, im weiteren Umfeld zu parken. Und ich kann Ihnen sagen, die Begeisterung zum Schluss, wenn sie den nächsten Schritt wieder gehen und Durchfahrtsstraßen sperren und Parkflächen ausdünnen, hält sich bei den Anwohnern auch immer sehr an Grenzen. Deswegen muss man beide Seiten zum Schluss sehen. Aber ich glaube, wir haben diesen Weg vor einigen Jahren sind wir begangen und beschreiten den weiter. Also das große Ziel ist nach wie vor, den Individualverkehr so gut wie es geht rauszubekommen aus der Innenstadt.
Das ist weiterhin auch Ihr erklärtes Ziel. Da gibt es jetzt keine Abstriche, Nein. Dass der Poller gerade da in der Meister-Eckhardt-Straße unten bleibt und das ein bisschen unterminiert wird?
Ja, da gibt es mal gute Gründe, dass man eine Zeit lang unten bleibt, auch wegen diverser Baumaßnahmen rundherum. Mhm. Aber das grundsätzliche Ziel ist nach wie vor da, dass wir möglichst wenig Individualverkehr mit dem Auto in der Innenstadt haben wollen. Mhm. Also wer in die Innenstadt will, soll am Rand der Innenstadt parken. Aber da müssen wir halt noch ein paar Schritte gehen. Was auch mit reinspielt, eben der Punkt mit dem Radverkehr. Das ist genau das, was ich vorhin sagte. Die Stadtverwaltung hat keinerlei Kompetenzen, fahrenden Radfahrer aufzuhalten. Also das ist Sache der Polizei. Die kontrollieren ja auch regelmäßig. Stehen Sie mal da und holen mal ein paar Leute runter vom Fahrrad und sagen, ihr dürft hier so nicht durchfahren. Aber das ist keine Kompetenz der Stadtverwaltung. Sobald ein Fahrzeug in Bewegung ist, ist es Sache der Landespolizei.
Mhm. Wobei es ja so ist, dass man ab 18.30 Uhr auf dem Anger auch fahren kann, dann bis früh.
Da hält sich ja nicht jeder dran. Ich meine, jeder, der regelmäßig auf Anger unterwegs ist, sieht ja, was da auch verkehrstechnisch los ist. Und das kriegt man zum Schluss auch nur mit Kontrollen, mit regelmäßigen Kontrollen im Griff. Die finden hier und da auch statt, aber die sind eben Aufgabe der Polizei. Das ist mit Autos genauso, sobald sie rollen, können wir nicht mehr machen.
Die Frage nach Freiflächen für Kultur ist natürlich auch eine schwierige, weil nicht alle Flächen der Stadtverwaltung oder uns gehören. Aber Freiflächen für Kultur soll es geben, das war die Frage.
Ja, Ich meine, wir haben viele Freiflächen in der Stadt. Ja, wenn es kulturelle Projekte gibt, dann wehren wir uns doch im Regelfall nicht dagegen. Ja, sondern gibt hier und da ein paar Einschränkungen auf bestimmten Flächen, das stimmt schon, aber im Großen und Ganzen sind öffentliche Flächen, die im städtischen Besitz sind auch für alles Mögliche nutzbar, wenn es vernünftige Projekte gibt, wenn es entsprechende Anträge dafür gibt.
Eine Diskussion im Moment ist die sogenannte Gefahrenzone. Wenn man den Anger zur Gefahrenzone macht, dass man da besser kontrollieren kann, ist es mit Kontrollen getan? Das ist ja ähnlich wie mit dem Alkoholverbot hinter der Kremmer Brücke. Dann verlagert sich die ganze Geschichte. Ist eine Gefahrenzone, das war die Frage eines Hörers, die Lösung?
Also ich bin ganz ehrlich, meine Begeisterung hielt sich da sehr in Grenzen. Weil man erzeugt da auch so ein Bild, was vielleicht nicht in dem Maße stimmt. Ich glaube, also die Wahrnehmung, also ich will das nicht kleinreden. Natürlich gibt es in Erfurt Kriminalität, gibt es insbesondere auch in der Innenstadt Kriminalität. Es gibt eben auch Strolche, die gab es schon immer, die wird es immer geben. Aber
jetzt wirklich Strolche gesagt? Strolche und Truppenteile.
Strolche, ja, Strolche.
Das ist schön, ne?
Ja, ich rede jetzt nicht von Löchen, die jetzt irgendwie anderen Leuten Gewalt antun, sondern die, was weiß ich, was klauen oder so. Das ist ja nicht schön, ne?
Strolche eben.
Aber ich weiß nicht, ob man es mit so einer Einstufung als Gefahrenzone lösen kann. Ich denke ganz einfach, wenn die Leute gelegentlich mal häufiger einen Streifenpolizisten sehen würden, wäre der Sache auch schon viel, viel Gutes getan. Also einfach dieses subjektive Gefühl von Sicherheit. Wenn man sich mal so die Kriminalitätsstatistiken anschaut, stellt man ja kurzerweise fest, was ja die Leute haben eine andere Wahrnehmung, dass in vielen, vielen Bereichen heute weniger Kriminalität herrscht, als das früher der Fall war. Die Wahrnehmung der Menschen ist eine völlig andere. Die Wahrnehmung ist heute alles viel schlimmer. Das stimmt aber oftmals gar nicht. Und ich glaube, vieles ist das subjektive Sicherheitsgefühl. Wenn man häufiger mal einen Polizisten sehen würde, wäre dem Gutes getan, aber ausdrücklich muss ich die Kollegen von der Polizei in Schutz nehmen, die tun das, was sie können. Da müsste es ein paar Planstellen mehr geben und die kosten Geld.
So, Herr Bauser, jetzt kümmern Sie sich mal um die Klimaanlagen in den Straßenbahnen, ne? Das ist ja wirklich ein wichtiges Thema.
Ich glaube, wir haben zurzeit andere Sorgen. Die Straßenbahnen in Erfurt fahren gut. Wir haben ein bisschen Problem, dass die eine oder andere Bahn ein bisschen undicht ist und dass es reinregnet und dass sie repariert werden müssen. Sie fahren nicht wie gelegentlich die Deutsche Bahn oder die S-Bahn in Berlin, wo sie da riesen Ausfälle haben. Das kommt bei uns nur bei ganz starkem Schneefall vor und sonst fährt die Straßenbahn immer. Ich denke, es ist jetzt nicht das vordergründige Problem. Zumal ja auch die Leute, wie lange sind sie in der Straßenbahn? 10 Minuten, 15 Minuten bis wieder draußen.
Kulturförderung hat eine Frau angesprochen, wie es da aussieht, natürlich eine Pauschalfrage, aber über Kulturfrage kann man ja eine ganze Stunde reden. Trotzdem, wann waren Sie das letzte Mal bei einer Ausstellungseröffnung zu einer Premiere in unserem wunderschönen Palastausstrahlung Glas im Theater?
Keine Zeit. Doch, ich gehe aber jetzt mal hin. Zum Beispiel die Domstufen, nächsten Monat bin ich auch wieder da. Da bin ich ja nicht im Palast als Stall und Glas, sondern auf dem Domplatz, aber es wird ja auch vom Theater durchgeführt. Ausstellungseröffnung ist natürlich auch gelegentlich. Nein, ich glaube aber, da ging es bei der Frage weniger um die institutionalisierte Kultur. Na, das ist ja der eine Punkt, wo wir als Stadt wirklich auch unglaublich viel Geld ausgeben, sondern eher so um die Soziokultur rundherum. Und da neigen wir auch dazu, manchmal selber schlecht zu reden. Na, also ich glaube, wir haben in Erfurt auch eine Kulturförderung, wie sie keine andere Stadt in Thüringen hat. Das ist ein bisschen hochgeschwappt die letzten Monate und letzten Jahre durch die Haushaltsschwierigkeiten, die wir hatten. Aber wir gehen davon aus, dass die Woche noch die Bewilligung kommen wird für den Haushalt 17 und dann auch gleich mit für den Haushalt 18. Und egal, ob es um Kultur geht oder andere Projekte geht, wenn die Kulturschaffenden Planungssicherheit haben und wissen, hallo, hier gibt es eine Haushaltsstelle, da kann ich Geld beantragen, das Geld ist auch da, es ist nicht gesperrt, da ist keine Mittelsperre drauf, dann ist viel, viel zur Kulturförderung beigetragen, dass die Unsicherheit halt so gut wie es geht bekommt.
Kommen wir mal zu einem Thema, was wir schon häufiger besprochen haben, die Multifunktionsarena. Die kommt jetzt sozusagen ohne die Messe aus, ein neues Organisationskonstrukt. Und wenn ich mich erinnere, am 30.07. sollte die Multifunktionsarena übergeben werden. Jetzt muss ich das Jahr noch dazu sagen, 2016. Am 30.07.2016 sollte die Multifunktionsarena übergeben werden. Sie ist immer noch nicht übergeben.
Es finden zwar schon. Naja, sie ist übergeben, Verträge sind unterzeichnet, sie ist übergeben, sie wird betrieben.
Echt schon richtig
übergeben? Ja, ich will das jetzt auch nicht schönreden. Wir hätten uns alle gewünscht, dass wir die Termine eingehalten hätten.
10 Millionen Euro teurer, eingeschränkt.
Nein, das sind doch nicht nicht 10 Millionen Euro teurer. Nein, also der kommunale Anteil beläuft sich aktuell auf 7,7 Millionen Euro und er wird wahrscheinlich noch ein Stückchen geringer werden, weil da ist die Tartanbahn dabei und bei der Tartanbahn haben wir noch eine Aussichtsstellung von Fördermitteln durch den Freistaat an sechsstelligen Summe, also möglicherweise kommen wir runter auf 7,6, 7,5 Millionen Euro, bei Gesamtkosten von 41 Millionen ohne Westtribüne. Und da muss man auch mal deutlich sagen, keine Stadt in Deutschland hat ein neues Stadion gebaut mit einem derart übersichtlichen kommunalen Eigenanteil. Ich möchte jetzt 7,5 Millionen Euro nicht kleinreden, das ist eine unglaubliche Summe. Ne? Aber es ist eine einmalige Investition für ein niegelnagelneues Stadion, was wir auch jahrzehntelang betreiben können. Und so sehen Sie am Wochenende deutsche Meisterschaften, Leichtathleten, solche Veranstaltungen würden nicht herkommen, wenn es das neue Stadion nicht gäbe. Was man jetzt ein bisschen separat betrachten muss, ist die Westtribüne. Und da sollten wir uns auch Zeit lassen und sollten dann eine vernünftige Entscheidung zum Schluss treffen. Die Westtribüne, da gab es vor über 20 Jahren erheblichen Fusch am Bau. Und zur Wahrheit gehört auch dazu, wir hätten es gar nicht gemerkt, wenn wir das rundherum nicht neu gebaut hätten. Das ist gab erhebliche Brandschutzmängel und vieles mehr, die gab es, die hätte aber wahrscheinlich nie einer festgestellt, wenn wir diesen Neubau nicht vollzogen hätten. Den haben wir aber gemacht und danach kam die ganze Sache hoch, Styroporverkleidung, da wurden Schächte aufgemacht, da stand das Wasser drin, also erhebliche Probleme. Und sie ist ja jetzt gewissermaßen ein hohler Vogel. Der normale Stadionbesucher nimmt ja nicht wahr, dass sie nicht im Betrieb ist. Ja, die Räume innen drin sind nicht genutzt, aber für die deutschen Meisterschaften und Leichtathleten oder für große Fußballspiele kann man sie ohne weiteres die Tribüne selbst nutzen, sodass man also die Sitze kann man nutzen, sodass das Stadion voll funktionsfähig ist. Und es geht im Kern eigentlich um die Frage dieser Räumlichkeiten im Unterbau der Westtribüne. Und da müssen wir uns mal tief in die Augen schauen, welchen Weg gehen wir in den nächsten Jahren. Lassen wir das bis auf weiteres so stehen, wie es ist. Das Stadion ist voll funktionsfähig, bauen wir die Räume unten drunter nochmal aus, schieben wir vielleicht sogar die Westtribüne irgendwann nochmal völlig weg und bauen sie völlig neu. Das muss durchgerechnet werden. Ich sehe jedenfalls nicht ein, dass wir jetzt 7,5 Millionen Euro für einen Innenausbau ausgeben. Das kannst du keinen erklären, weil der ganze restliche Teil des Stadions 7,5 Millionen Euro kostet.
Also das stört das auch nicht, wenn da die Räume nicht nutzbar sind?
Die Arena braucht sie bis auf weiteres auch nicht, weil natürlich in der neuen Haupttribüne viel mehr Räume sind und viel moderner Räume sind und viel größere Räume sind.
Und es ist eine Multifunktionsarena, mal sehen, wie das Ganze noch läuft und ob sich zerträgt und ob die Förderrichtlinien eingehalten werden.
Ja, natürlich. Das hofft man doch alle. Ja. Aber bis dato muss man auch mal deutlich sagen, bei allen, die es immer nach wie vor gerne schlecht reden, das Thema. Bis dato halten wir die Förderkriterien ein. Das heißt, dass das die Mehrheit der Besucher aus dem Umkreis kommen muss, 20 Kilometer plus. Bis daher liegen wir, die Zahlen werden erhoben, liegen wir deutlich drüber. Da müssen wir uns also aktuell keine Sorgen machen. Und dann muss man sagen, nach der offenen Tür vor 10 Tagen, aus meiner Sicht ein großer Erfolg. Ja, wenn da 12.000, 13.000 Leute hochkommen und sich das mal angucken, jetzt die Veranstaltungen, die alle anstehen. Wir werden dieses Jahr über 100 Veranstaltungen haben, liegen wir weit, weit über Plan. Ich denke, zum Schluss war es eine gute Investition. Wir hätten es alle gewünscht, dass wir pünktlich fertig werden und dass wir vielleicht in puncto Betreibung die ein, zwei Umwege, die wir gegangen sind, nicht gegangen wären.
Wir werden sehen, wie es weitergeht. Das nächste Mal werden wir uns sicher wieder darüber unterhalten. Das nächste Mal wird auch wahrscheinlich wieder das Thema Schulen ein Thema sein, denn bei unserem nächsten Gespräch wird es nicht abgeschlossen sein. Der Sanierungsbedarf, der Zustand der 81 Schulen sind es in Erfurt, 45 Sporthallen, bin jetzt nicht genau, ein paar 40 Sporthallen auf jeden Fall so. Nach meinen Informationen sind ein Drittel in einem akzeptablen Zustand, ein Drittel hat einen mittelfristigen Sanierungsbedarf und ein Drittel der Schulen hat einen dringenden Sanierungsbedarf. Bedarf von ungefähr 400 Millionen Euro, wenn man es mal jetzt grob sagt. Geld, was die Stadt natürlich auch mittelfristig, kurzfristig sowieso nicht aufbringen kann. Wenn wir jetzt nach Jena schauen, die haben da einen Trick gemacht. Die haben eine Gesellschaft gegründet, das in Eigentum der Schulen überführt und haben einen Eigenbetrieb zur Sanierung gegründet. Wäre das Jena-Modell, diesen Umweg zu gehen, um Kredite zu bekommen, ein gangbarer Weg, auch die Schulen in Erfurt zu sanieren? Denn so wie es jetzt im Moment ist, geht es doch nicht weiter, oder?
Ja, das ist ja der Weg, den wir wahrscheinlich gehen werden. Ne? Also nicht mit der eigenen Gesellschaft, sondern mit dem eigenen Betrieb. Das nimmt sich an der Stelle nicht viel. Dass wir quasi die ganzen Sanierungsaufgaben auch in diesen Betrieb reinpacken und dann später auch die Schulen durch diesen Eigenbetrieb betrieben werden. Das ist gegenwärtig der Ansatz, den wir fahren und der sehr wahrscheinlich kommt.
Orientieren Sie an dem Jena-Modell?
Das ist ein eigenes Modell, aber es geht ein bisschen an der Stelle in die Richtung. Das heißt, es gibt dann noch Prüfaufträge. Kann sein, dass man in 8 Wochen, dass es nochmal zu Veränderungen kommt, aber die Grundüberlegung ist schon, dass man eine Struktur schafft, wo man sich voll und ganz auf die Sanierung und Betreibung der Schulen in dieser Struktur konzentrieren kann. Das Problem sind nicht die Kredite. Ich meine, wir sind ja als Großstadt vergleichsweise wenig verschuldet. Das muss man auch mal deutlich sagen. Wir haben einen Schuldenstand von unter 140 Millionen pro Erfurter gut 600 Euro. Damit liegen wir auf der Liste der deutschen Großstädte auf Platz 9 oder 10 im Positiven. Also es gibt, fahren Sie mal nach Gelsenkirchen. Ja, da haben Sie die 10-mal so hohe Beträge, wenn es reicht, pro Kopf. Wir würden auch in der Stadtverwaltung Kredite bekommen. Aber das kommt auf die Mischung an. Also muss klar sein, dass wir bei dieser Hausnummer in 10 Jahren 450 Millionen, dass wir erhebliche Fördermittel brauchen. Da gibt es mündliche Zusagen, Größenordnung 8 bis 12 Millionen pro Jahr, dass wir erhebliche Mittel jedes Jahr in Haushalt einstellen müssen. Wir werden auch Kredite aufnehmen müssen. Das finde ich übrigens auch nicht weiter schlimm, wenn man so auch das Ziel hat, sie wieder abzubezahlen. Jeder, der ein Haus baut, privat, wird das auch im Regelfall nur machen können mit Kredit.
Das aber geht ja nur über den Eigenbetrieb, nur mal zur Erklärung, weil die Stadt.
Kredite können Sie prinzipiell nur noch aufnehmen für investive Tätigkeiten. Also das ist ja eine Investive, könnte man also auch in den alten Strukturen aufnehmen. Aber das allein wird wahrscheinlich noch nicht ausreichen. Also muss man gucken, wo kann man die Fördersäule hernehmen, was kann man vielleicht noch hier ein bisschen vermarkten, dass man auf die Summe kommt. Und mir geht es einfach darum, dass wir Nägel mit Köpfen schaffen. Deswegen habe ich auch diese Lenkungsgruppe ins Leben gerufen, wo alle Fraktionen mit eingebunden sind, dass wir Nägel mit Köpfen schaffen, dass wir uns die ambitionierte Zeitschiene von 10 Jahren vornehmen und dass wir die Strukturen so festzurren, dass das völlig wurscht, wie Kommunalwahlen in den nächsten Jahren ausgehen, wie OB-Wahlen ausgehen oder auch Stadtratswahlen ausgehen.
Ist das wurscht?
Für die Frage. Natürlich, grundsätzlich ist es nicht wurscht. Also insbesondere die OB-Wahl ist nicht wurscht. Ne? Aber das ist völlig egal, wie die politischen Mehrheiten in Erfurt aussehen, dass man sich an diese Zeitschiene hält und mit aller Kraft versucht, in 10 Jahren dieses Riesenprojekt zu stemmen.
Ja, die Fragestunde mit Andreas Bausewein, den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt. Es gibt eine Frage von Marie. Am 14.06. wurde im Stadtrat über den Vorschlag gesprochen, entlang des Flutgrabens zwischen Schmidtstädter Knoten und Talknoten einen Radweg zu bauen, beziehungsweise die Planung dafür fortzuführen. Das wurde von vielen Seiten positiv bewertet. Der Stadtrat hat sich auch dafür entschieden, das zu prüfen. Was steckt hinter die Idee und wie bewerten Sie diese Idee, Herr Bausewein?
Positiv. Also ich, übrigens, egal ob es ein Flutgraben oder nicht, wir haben in Erfurt zweifelsohne noch ein Radwegedefizit. Wir haben einen der besten ausgebauten öffentlichen Personennahverkehre in Deutschland, aber im Radverkehrsbereich haben wir Nachholbedarf. Das kann ein Element sein, dass wir im Flutgraben noch einen Radweg bauen. Allerdings, da sind auch wieder alle möglichen Kriterien zu beachten, Hochwasserschutz und so weiter und so fort. Ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht, ist es manchmal nicht, aber prinzipiell bin ich dafür und hoffe, wir finden einen Weg.
Uwe von Vonopia fragt zum Thema Wohnungspolitik, sozialverträgliche Mieten und soziale Vielfalt in den Stadtteilen. Herr Bausewein, wie gestaltet und sichert die Stadt eine dauerhafte soziale Wohnungspolitik in Zeiten immens steigender Mieten in Erfurt? Wie wollen Sie eine Segregation von Stadtteilen verhindern, also dass sich zum Beispiel Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger in den Plattenbausiedlungen Ballen und anderswo, Beispiel Dichterviertel, dort Grimmstraße, nur noch Menschen mit hohem Einkommen leben können? Welchen Anteil und Beitrag spielen dabei unkommerzielle Wohnprojekte für Sie? Fragt Uwe.
Naja, unsere Haupteinflussmöglichkeit auf dem Wohnungsmarkt ist die Kovo. Und die Kovo wird wieder anfangen mit Bauen. Gibt ein paar Projekte im Ried, im Berliner Platz, am Moskauer Platz, wo die Kovo wieder loslegen wird mit Bauen, sozialer Wohnungsbau auch. Wahrscheinlich auch ein paar höherwertige Wohnungen dabei, um auch so eine Mischform hinzubekommen. Aber das ist das entscheidende Element. Zum Schluss muss man sagen, das Gute ist, dass wir in Erfurt ungefähr die Hälfte aller Wohnungen im genossenschaftlichen oder kommunalen Besitz haben. Damit haben wir einen gewissen Einfluss auf den Wohnungsmarkt. Und jeder, der weiß, in welchem Zustand die Kovo vor 11, 12 Jahren war, sollte sich jetzt bewusst sein, wie wichtig es war, die damals zu retten. In Dresden hat man damals komplett die kommunalen Wohnungen verkauft. Das führt dazu, dass man als Stadt nahezu keinen Einfluss mehr hat auf den Wohnungsmarkt. Den haben wir und die Kurve wird wieder bauen damit werden wir auch nicht die Welt über Nacht verändern können. Aber das ist das.
Das stimmt, das beobachte ich auch, aber die Filetstücke werden verkauft. Das ist ja Grimmstraße, also an Orten, wo man sagt, da könnte man schöne.
Jetzt müssen wir mal gucken. Die Kurve verkauft einzelne Häuser nach wie vor. Die Kurve an sich wird nicht verkauft, aber einzelne Häuser nach wie vor.
Die Kurve verkauft.
Das Geld wird aber mit aller Vehemenz investiert. Wir dürfen mal nicht verkennen, dass wir einen erheblichen Sanierungsbedarf haben. Das ist jetzt die zweite Welle der Sanierung auch auf uns zukommt. Und da reden wir auch über einen dreistelligen Millionenbetrag, den die Kurve in den nächsten Jahren ausgeben muss, allein um die Fahrstühle komplett auszuwechseln und vieles mehr. Und jetzt haben wir uns als Stadt auch entschieden dafür, dass die Kurve nicht nur saniert, den Bestand, den sie hat, sondern auch noch neu baut. Da kommt einiges auf uns zu und das sind schon Dinge, die die Kurve erstmal entsprechend stemmen muss. Aber das ist das, was eben angesprochen wird vom Zuhörer, die soziale Segregation, das ist schon ein Problem. Ja. Das ist wirklich ein Riesenproblem, weil natürlich werden wir mit den tollsten Projekten es natürlich nicht schaffen, dass sich die Grundstruktur im Dichterviertel verändert und dass da jetzt oder andersrum auch in den Plattenbaugebieten die Überlegung, was KOWO jetzt machen will, ist, dass sie dort, wo sie neu baut, auch in den Plattenbaugebieten, dass da auch darauf geachtet wird, dass eben, ja, wie sagt man das, eben auch Leute mit besseren Einkommen dort wieder hinziehen.
Umgekehrt passiert das ja eben nicht, wenn an Orten, wo eben die Einkommen höher sind, die Mieten höher, dann dort die Häuser verkauft werden von der KOWO. Wäre nochmal ein anderes Thema, aber das können wir
jetzt wahrscheinlich extra nicht aufrufen. Ich meine, zum Schluss ist immer das
wird sicher im OB-Wahlkampf dann nochmal Thema sein.
Aber hütet euch vor Leuten mit einfachen Antworten auf die Fragen. Ne? Der Punkt ist ganz einfach, dass die KOWO, ich kann mal das nächste Mal die Zahlen genau mitbringen, dass wir da über eine dreistellige Millionensumme reden, die sie sowieso investieren muss, alleine im Bestand in den nächsten Jahren am Netz zu halten und weiter auszubauen. Ich sage noch ein Beispiel, noch die ganze Frage Barrierefreiheit. Das ist was bisher bei uns viel zu kurz kam, wo wir allein aufgrund der Altersstruktur der Bevölkerung erheblich nachsteuern müssen. Unabhängig von Wohnraum an sich.
Ein spannendes Thema, was sicher in den nicht nur in den OB-Wahlkampf, aber weiter ein Thema sein würde. Gunter Ruge fragt, Herr Bausewein, damit der Autoverkehr in Erfurt besser rollt, wird jetzt mit viel Geld aus EU-Töpfen ein Projekt zur intelligenten Verkehrssteuerung gefördert. Wann endlich wird der Verkehrsfluss in der Stadt in den frühen Morgen- und späten Abendstunden sowie an Wochenenden und Feiertagen für alle Verkehrsteilnehmer flüssiger gestaltet, indem die Ampelanlagen über Nacht länger ausgeschaltet bleiben? Das würde einerseits Strom sparen, andererseits Fußgängerrad und Autofahrer nicht unnötig aufhalten, fragt Gunter Ruge.
Erhöht aber auch die Geschwindigkeit, die gefahren wird. Das darf man auch nicht verkennen. Also muss erst mal sagen, dass wir in Erfurt schon einen ganz vernünftigen Verkehrsfluss bereits jetzt haben. Also wenn man überlegt, dass das Grundstraßennetz ja aus einer Zeit stammt, wo es wesentlich weniger Autos gab, ist es eigentlich erstaunlich, wie das heute noch greift. Unabhängig davon, ist ja letzte Woche dieser Förderbescheid darüber gegeben worden, versuchen wir die Flüssigkeit noch zu erhöhen, auch mit dem Ziel eben Feinstaubbelastung, Stickoxidbelastung noch weiter zu senken. Ausdrücklich. Das ist auch wieder dieser große Punkt, wo man alle Seiten sehen muss. Ja, alles, die Masse der Menschheit ist nun mal eher bequem. Also ich schließe mich da selber nicht aus. Ne? Ich gehöre zwar zu denen, die auch mal immer ein Stück laufen zwischendurch, aber viele fahren doch ganz gerne mit dem Auto. Und zum Schluss muss man alles irgendwie unter einen Hut bekommen. Also einen unglaublich attraktiven ÖPNV, den haben wir. Also jeder, der vom Rand der Stadt in die Kernstadt hineinfährt, mit der Straßenbahn eindeutig am schnellsten, zumal er dann keinen Parkplatz suchen muss. Auf der anderen Seite gibt es eben doch viele Mitbürger, die Auto auch zum Teil benutzen müssen, weil es gar nicht anders geht, aber auch benutzen wollen. Und auch die muss man mit betrachten und für alles eine Lösung finden. Und so gesehen ist dieses EU-Projekt jetzt, diese Mittel, die wir bekommen haben vom Freistaat, um den Verkehrsfluss noch zu verbessern, um damit eben auch die Feinstaub und Stickoxide zu reduzieren, der richtige Ansatz. Mhm.
Wir haben über die Wählerinitiative Mehrwertstadt schon gesprochen und über Frau Walzmann, wo schon klar ist, dass sie Konkurrenz bekommen und das wahrscheinlich ein spannender Wahlkampf wird. Die Frage bezieht sich von Alex genau darauf. Die Wählerinitiative Mehrwertstadt Erfurt wird für die OB-Wahl einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken und vermisst bisher ein Leitbild für Erfurt sowie ein gemeinsames Planen der Zukunft von Politik und Gesellschaft. Verstehen Sie die Vorwürfe und glauben Sie, dass die Initiative Erfolg haben könnte, fragt Alex.
Also, verstehen Sie die Vorwürfe? Ich finde es ja manchmal interessant, ne? was einem so vorgeworfen wird. Also erstmal gehört es prinzipiell dazu, so im politischen Wettstreit, dass man natürlich auch mal zuspitzt, ja, bestimmte Dinge mal versucht auf den Punkt zu bringen. Aber ich las ja nun auch mit einer gewissen Überraschung, dass mir einerseits von Seiten der Wählerinitiative vorgeworfen wird, ich drücke alles so durch. Ich bin ja so ein Typ, der alles von oben durchdrückt und dann keine Widerrede erduldet und so weiter und so fort. Während mir die andere Seite vorwirft, dass ich viel zu spät Entscheidungen treffe und vieles laufen lasse. Also irgendwie passt irgendwie nicht ganz zusammen. Aber das ist nun mal so. Ich meine, ich kann nur alle auffordern, sich politisch einzubringen und wenn das mit der Wählerinitiative bei der OB-Wahl nicht klappen sollte, was ich persönlich sehr stark hoffe, dann kann ich sie nur auffordern, ein Jahr später zur Stadtratswahl zu kandidieren. Mhm. Auch da werden 50 Stadträte gewählt, auch da kann sich jeder einbringen und kann seine besten Ideen versuchen umzusetzen in Erfurt. Und die Ideen gibt es auf jeden Fall. Aber auch da sage ich, will ich jetzt an der Wählerinitiative arbeiten, ne? Aber man kann manchmal auch versuchen, sehr einfache Antworten auf schwierige Fragen zu stellen. Ja, wenn ich die eine Frage sehe, die da vom Stadion stand, wie viele Mittagessen hätten bezahlt werden können in den Erfurter Schulen für die Kosten des Neubaus des Stadions? Ja, ich meine, die Fördermittel, die wir dafür bekommen haben, die standen leider Gottes für Mittagessen nicht zur Verfügung. Ja, und ich meine, wir finanzieren auch im Jahr mit 11 Millionen Euro unser Theater. Pro Jahr, da geben wir nicht einmal 7,5 Millionen für aus für einen Neubau, sondern pro Jahr laufende Kosten. Und niemand oder fast niemand in der Stadt wird dieses Theater in Frage stellen, weil diese Art von Hochkultur auch dringend notwendig ist.
Wobei ich sagen muss, kostenlose Karten für die Erfurter, oder das wäre natürlich ganz schön. Das ist eben nicht so eine.
Ja, aber Herr Rose, wir zuschüssen jede Karte im Theater bereits jetzt mit 125 Euro. Also es muss zum Schluss müssen auch ein paar Euro noch reinkommen. Es gibt Menschen, die gehen unglaublich gerne jede 14 Tage ins Theater. Es gibt Menschen, die gehen alle 14 Tage unglaublich gerne ins Fußballstadion. Und es gibt welche, die gehen zu beiden Veranstaltungen hin. Die Stadt Erfurt wächst deswegen auch, weil wir Angebote haben, die andere entweder nie hatten oder schon lange nicht mehr haben. Und für alle muss ich was bieten. Ja, und letzter Satz dazu auch. Deswegen gehen mir immer die Leute auf den Senkel, die immer sagen, eine Kommune oder eine öffentliche Verwaltung muss genauso arbeiten wie ein Unternehmen. Ein Unternehmen würde sich mittelfristig von allen trennen, was keine schwarzen Zahlen schreibt. Im kulturellen Bereich, Museen, Theater, werden wir nie schwarze Zahlen schreiben. Die Bäder würde es nicht geben, wenn die schwarze Zahlen schreiben würden. Wir müssten die Straßenbahn schließen. Also ÖPNV wird im Jahr bezuschusst mit 7,5 Millionen Euro. Die EGA mit 5,5 Millionen Euro. Das Zoo mit Millionenbeträgen. Das heißt nicht, dass nicht alle Einrichtungen für sich auch versuchen müssen, noch effektiver zu arbeiten und die Schere zwischen Ausgaben und Einnahmen zusammenzuführen. Aber Fakt ist mal eins, nicht alles lässt sich kostendeckend betreiben. Also eine Attraktivität einer Stadt macht sich auch daran fest, dass wir Angebote haben, die andere eben nicht haben. Deswegen wächst Erfurt. Und deswegen müssen wir auch hier und da ein paar Euro oben drauflegen.
KAT fragt, lieber Herr Bausewein, wie stehen Sie zu der Göttinger Studie zum Rechtsextremismus in Ostdeutschland, insbesondere zu der Analyse des Herrenbergs und der dort verorteten rechtsextremen Strukturen? Wie kann aus Ihrer Sicht die Stadt, Politik und Verwaltung reagieren, um diesen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen? Wann setzen Sie sich auch persönlich ein Zeichen dagegen, wie zum Beispiel in Weimar und Leipzig die OBs in erster Reihe bei Gegendemos zu stehen? Ein öffentliches Signal eines Oberbürgermeisters wird meinerseits ernsthaft vermisst, fragt KHT. Hat Sie das beunruhigt, die Studie zu Rechtsextremismus? Ist ja der Herrenberg als prominentes Beispiel.
Ja, bestimmte Entwicklung vorher schon beunruhigt, da brauche ich jetzt die Studie nicht für, aber ich muss sagen, ich fand jetzt die Stigmatisierung des Herrenbergs an der Stelle auch nicht toll. Ich glaube, also zum Schluss macht sich die Studie auch ein bisschen sehr einfach. Natürlich haben wir bestimmte Entwicklungen der Gesellschaft. Natürlich muss man dann auch als Gesellschaft an sich dagegenhalten. Und zwar in aller Breite. Und ich sag mal ganz deutlich, ich mache da aus meinem Herzen keine Mördergrube, was meine politischen Grundeinstellungen da angeht. Ja, natürlich muss man gegen Rechtsradikale, gegen intolerante Menschen mit aller Kraft vorgehen. Und das machen nicht nur die Kollegen in Weimar und die Kollegen in Jena und Leipzig, das mache ich auch. Aber ich würde mir noch viel mehr wünschen, dass das noch viel mehr Menschen machen würden. Also ich sage es ganz ehrlich, wenn wir einen großen Aufmarsch haben, wieder am 1. Mai oder wann auch immer, von irgendwelchen 300-400 Ewiggestrigen, würde ich mir wünschen, dass da nicht nur 700 Leute auf der anderen Seite stehen, sondern vielleicht mal 20.000. Und da macht es denen irgendwann keine Freude mehr zu kommen. Und so gesehen wäre es wichtig, dass auch viele Institutionen, die sich ja dann an solchen Gegendemonstrationen beteiligen, dass die eben nicht nur mit ihren Köpfen da sind, sondern auch mit ihrer Basis.
Ist aber auch ein Zeichen, wenn ein Stadtoberhaupt sagt, ach, das ist eben keine Minder, ich gehe da mal hin und rufe auf. Das ist so ein starkes Signal. Sie haben doch eine starke Ausstrahlung.
Dann mache ich das denn nicht, oder was? Also ich meine, ich lasse es doch nicht. Ich meine, formal muss man neutral. Ich sage ganz offen, also ich würde, wenn es rechtlich möglich wäre, ja, würde ich liebend gerne solche Veranstaltungen durch die Bank verbieten. De facto können sie es aber nur verbieten, wenn es einen polizeilichen Notstand gibt. Ja. Und sobald es den nicht gibt, die Polizei sagt, wir kommen mit 800 Leuten, dann haben sie eben keine Chance, es zu verbieten. Dann finden diese Veranstaltungen statt. Aber ich habe bisher da schon deutlich Positionen, das werde ich ja weiterhin tun, aber ich würde mir ausdrücklich wünschen, dass es noch viel mehr Menschen machen und nicht die üblichen Verdächtigen, die man alle mit Namen kennt.
Die ständige Kulturvertretung Erfurt fragt zum Thema Buga, wie kann mit Hilfe der freien Kulturschaffenden die Buga inhaltlich nachhaltig gestaltet werden? Wie sind Ausschreibungen für die Kulturgestaltung auf den verschiedenen Bühnen, zum Beispiel Nordpark, Petersberg, gestaltet? Wer darf hier und was, warum? kurze Antwort dazu.
Das Thema nehmen wir mit. Also wir sind ja gegenwärtig dabei, noch die ganzen baulichen Geschichten rund zu machen, sind wir ganz gut unterwegs. Aber was Betreibung angeht im 2021, da sind wir noch in sehr, sehr frühen Stadium. Und ich würde mit Frau Weiß mal reden, als Bürgergeschäftsführerin, wie wir das machen können, weil klar, das Ziel besteht da auch.
Kontakt zur ständigen Kulturvertretung, ja, genau, denn die
das Ziel bündeln ja viele.
Genau.
Okay. Also genug Bühnen sind da, genug Programm wird es geben und wenn es also Möglichkeiten gibt, sollte man Kontakt herstellen, machen wir das auch so.
Klares Angebot zur Mitarbeit. Zweite Frage der ständigen Kulturvertretung Erfurt, kulturfreundliche Verwaltung ist das Thema. Was macht der OB als Chef der Verwaltung dafür, um auf die im Kulturkonzept beschriebene Verbesserung zu einer kulturfreundlichen Verwaltung hinzuarbeiten? Liegt das in der Schublade, das Konzept, oder haben Sie das auch präsent?
Das ist jetzt auch ein bisschen kryptisch, ne? Also welchen Punkt meinen wir da jetzt genau? Ich meine, es ist schon so, dass das Verwaltung prinzipiell so bürgerfreundlich sein sollte, wie es möglich. Also nicht nur kulturfreundlich, sondern bürgerfreundlich.
Und die dritte Frage erklärt es vielleicht ein bisschen
besser. Manchmal werden so, wenn irgendwas nicht klappt oder irgendwas nicht funktioniert, dann werden so Themen eben hochgezogen. Ja? Die vielen Sachen, wo es funktioniert, überredet man oftmals nicht. Aber es ist besser konkret wissen, was es da geht.
Ich würde mal die dritte Frage, macht es vielleicht dann konkreter, was Ihre Haltung betrifft. Die ständige Kulturvertretung fragt, welche kulturpolitischen Ziele hat Oberbürgermeister Bauer für 2018 als Spitzenkandidat für die OB-Wahl und wer könnte dann Kulturdezernent sein? Muss man erklären, dass Sie den wählen. Sie nicht, aber
der Stadtrat. Ich bin aber dann derjenige, der entscheidet, welcher Beigeordneter welche fachliche Aufgabe übernimmt. Die Beigeordneten werden jedenfalls zum Teil, 3 von 5 werden Ende nächsten Jahres gewählt. Ja, da muss man aber gucken, ob man da inhaltlich neu zuschneidet oder ob es so bleibt, wie es ist. Das wird ja auch von ein paar Faktoren abhängen. Auf jeden Fall wird der jetzige Stadtrat in der jetzigen Zusammensetzung dann noch wählen. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, perspektivisch die Kultur in meinen eigenen Zuständigkeitsbereich zu nehmen. Aber für die Wahlperiode der gegenwärtigen Beigeordneten, das ist dann der 30.11.18 beziehungsweise im Fall von Frau Heuer der 28.02.18, wird es an den Zuständigkeiten keine Veränderung geben.
Also das bleibt so, wie es ist erstmal.
Auf jeden Fall bis Ende nächsten Jahres oder Anfang übernächsten Jahres.
Die erste Frage, Ihre kulturpolitischen Ziele für 2018, haben Sie also schon eine Agenda, womit Sie in den Wahlkampf gehen?
Naja, Agenda. Erfurts Schwäche ist ja gleichzeitig die größte Stärke und die größte Stärke gleichzeitig die Schwäche. Das ist unsere unglaubliche Breite. Und unser Problem ist ja manchmal auch, nicht nur in kulturellen Fragen, auch in anderen Fragen. Wir neigen als Erfurter dazu, unser Licht selbst unter den Scheffel zu stellen. Ja, und sagen, andersrum ist alles viel besser. Wenn du genau hinguckst, stellst du fest, ist es nirgendwo besser. Und genauso ist es auch im kulturellen Bereich. Wir haben ja eine Breite im Angebot, das gibt es in Thüringen nicht normal. Ne? Kann man sagen, naja, sei doch die größte Stadt, andere sind kleiner. Aber da sind wir schon hervorragend aufgestellt. Wir müssen aus meiner Sicht neben dieser institutionalisierten Kultur versuchen, dass wir größere Ressourcen bereitstellen für den Bereich der Soziokultur, wo es ja oftmals auch um ganz, ganz andere Bereiche geht. Und ausdrücklich aufgrund dieser schwierigen Haushaltsjahre, die wir hatten, die letzten 2, 3, da mussten einige ein ganzes Stück leiden. Und das müssen wir jetzt einfach die nächsten Jahre wieder korrigieren.
Eine unangenehme Frage noch und dann noch was Lustiges zum Schluss. Und dann muss ich Sie gehen lassen, weil Sie 55 los müssen. Steht Ihre Partei noch hinter Ihnen? Und ich rede jetzt von der Fraktion der SPD im Stadtrat. Ich habe gehört von ein paar Genossen, dass Sie nicht häufig oder kaum zu Fraktionssitzungen gehen und langsam so sich nicht mehr so richtig um die Fraktion kümmern. Stimmt das?
Ich bin eigentlich fast immer da. Nicht immer die komplette Sitzung. Aber so eine Stunde bin ich fast immer da.
Ja, also das heißt, Sie haben Ihre Fraktion hinter sich, aber manchmal bei Abstimmungen ist es nicht so, die sieht immer die Gefolgschaft da ganz toll. Also,
die SPD war immer eine heterogene Partei. Wer es schön harmonisch haben möchte und einen Verein haben möchte, wo alle hinter einen herrennen, der darf nicht in die SPD gehen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, so sind wir halt, aber auf der anderen Seite finde ich es auch gut so.
Naja, da kommen wir zu der letzten Frage. Herr Bausewein, wenn Sie und Carsten Rose durch sind mit den wichtigen inhaltlichen brisanten Themen, hätte ich im Hinblick auf die lange Nacht des Spiels, die bei Radio Frei stattfinden wird, noch 3 kurze Fragen. Spielen Sie und wenn ja, was spielen Sie? Was haben Sie früher als Kind gespielt und welche Spiele können Sie nicht leiden und warum? Als erste Frage, spielen Sie?
Gelegentlich, wenn es passt, ja.
Was spielen Sie da?
Aber ich habe es nicht so mit Computerspielen. Also eher so.
Also Datteln nicht?
Nee, ach, das ist mir alles. Nee, ich sag mal, wenn es mal, Mensch, ärgere dich nicht, Uno oder solche Sachen.
Also Kartenspiele mit den Kindern?
Gelegentlich auch Monopoly.
Aber Ihre Kinder sind ja fast jetzt schon volljährig.
Ja, zum Teil. Ich habe eine relativ, also die Große ist volljährig geworden am Wochenende, aber es gibt ja noch zwei andere. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht mehr spielen kann.
Sie machen klassisch nur Brett- und Kartenspiele.
Kommt gelegentlich vor, ja.
Also Uno, was gibt's noch?
Sie muss man nicht nur mit den Kindern spielen. Also es gibt immer so gelegentlich, ja.
Spieleabende? Wer wird da eingeladen? Wer kommt da?
Nee, aber das ist nicht jede Woche, aber irgendwann passt es halt mal. Ich will nur sagen, ich bin jetzt nicht der große Freund von irgendwelchen Computerspielen, ehrlich gesagt.
Keine,
also ich könnte mich jetzt nicht, will ich sagen, keine. Aber erstens habe ich keine Zeit dafür und zum anderen, was ich mir nicht vorstellen könnte, wäre jetzt jeden Tag mehrere Stunden vor meinem Rechner sitzen und da irgendwelche Spielchen mit dem Computer
zu machen. Es gibt ja Leute, die machen dann entspannt, spielen eine Runde Tetris oder irgendwie so solitär, weil sie das so Wegspace-Belohnungssystem wird aktiviert und dann machen die so zum Runterkommen.
Space ich mich anders weg.
Also wie denn?
Ich lese ein bisschen, was weiß ich mal, in der Zeitung oder was. Es kommt drauf an, was sie lesen.
Ah, verstehe.
Es gibt ja auch so gelbe Seiten gelegentlich. Die sind für solche Sachen mal nicht schlecht.
Gelbe Seiten?
Ein bisschen so.
Ach so, Yellow Press, jetzt nicht, ich dachte jetzt die gelben Seiten, ist klar.
Muss man auch mal beschreiben. Was war es noch?
Was haben Sie früher als Kind gespielt?
Oh, na gut, da gab es noch keine Computer, als ich Kind war.
Räuber und Gendarm oder?
Mau Mau.
Ah, Mau Mau.
Mau Mau, Räuber und Gendarm, was gab es noch alles so schöne Sachen? Ja. Was war die dritte, was ich nicht
leiden kann? Welche Spiele können Sie nicht leiden und warum?
Also ich würde, glaube ich, in meinem Leben nie Roulette spielen oder sowas oder irgendein Spielcasino gehen. Da wäre mir, ist mir erstens der Dekadent und zweitens wäre mir das Geld zu schade für. Also da bin ich ja glücklicherweise, die Veranlagung habe ich gar nicht, ja, dass ich jetzt irgendwie um Geld spielen würde und dann,
Abschlussfrage, wenn Sie ein anderes Leben führen könnten, hätten Sie nochmal einen Traum, wenn Sie sagen, ich habe jetzt diese Bürde, das OB, noch eine Wahlperiode, nochmal 5 Jahre und dann MP, wenn Sie jetzt ein ganz anderes Leben hätten, was könnten Sie sich vorstellen zu machen? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das wäre nochmal, wenn ich ein anderer Andreas Bausewein wäre und hätte jetzt nicht das, gäbe es was? Eine Spielfigur.
Nee, Fußball-Bundestrainer. Na, aber da haben wir in Deutschland 80 Millionen von. Ne? Ja, aber das werde ich nicht. So gesehen ist OB von Erfurt die beste der übrig bleibenden Nationen. Nein, hatte ich mir nie Gedanken gemacht. Ich bin grundsätzlich mit dem, was ich gemacht habe, wie es gekommen ist, durchaus zufrieden. Es ist ein anstrengender Job, aber es macht Spaß. Wenn du ausdrücklich, es ist eben auch Erfurt. Erfurt ist eine Stadt, die wächst und die gedeiht und die jeden Tag schöner wird. Da gibt es ja auch genügend andere Beispiele. Und ich kann mir vorstellen, dass, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber anderen Stadt, aber das
ist auch Städte gibt. Dann, nicht schon wieder, also auf
Gera nein.
Immer auf Gera.
Was weiß ich, OB von Gelsenkirchen oder Duisburg ist also vielleicht dann doch nicht so schön.
Okay. In diesem Sinne, dann müssen Sie wieder, können ja über das Rathaus hüpfen. Sind Sie gelaufen rüber, oder?
Ich bin gefahren worden eben. Aber das nächste Mal laufe ich wieder.
Super.
Da muss ja auch ich will nicht schwindeln jetzt. Könnt ihr sagen, ich bin gelaufen. Könnt ihr kann das Gegenteil beweisen. Nein, ich bin gefahren worden.
Super. Na, es muss ja schnell. Nächster Termin rückt ran. Wir sehen uns in ein paar Wochen wieder. Ich habe den Termin nicht genau im Kopf, aber dann ist ja schon vor ÖB-Wahlzeit. Geht ja jetzt eigentlich schon los. Ich danke fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag, Herr Bausewein.
Gleichfalls. Tschüss.
Tschüss.